wir haben ja nur dieses eine Leben. Und jeder muss irgendwie für sich herausfinden oder sollte herausfinden, was bedeutet für ihn Erfolg.
Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein.
Diese Folge wird präsentiert von Porsche, die mit dem Taycan den ersten vollelektrischen Sportwagen mit der Seele eines Porsche entwickelt haben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt und kann euch jetzt schon sagen, es wird eine sehr spannende, sehr diskussionsfreudige, glaube ich zumindest, Folge, weil mir jemand gegenüber sitzt, der unter anderem ein ziemlich spannendes Buch rausgebracht hat. Er hat schon einige Bücher rausgebracht, aber das aktuellste finde ich vom Titel her schon ziemlich cool. Der Titel des Buches heißt Warum Perfektion sinnlos und an jedem Gerücht, was dran ist. 77 schonungslose Jobwahrheiten. Und wer das geschrieben hat, ist Daniel Rettig. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Dazu muss man sagen, du bist ja nicht nur als Autor unterwegs. Das ist ja sozusagen der eine Hut, den du aufhast. Das andere ist, dass du Redaktionsleiter von ADA bist. Das ist eine digitale Bildungsplattform. Also das heißt, du bist Journalist. Was war so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, dieses Buch wird genau über das Thema gehen?
Ich wollte eigentlich ein anderes Buch schreiben. Ich wollte ein Buch schreiben über die Psychologie der Fake News, warum wir so oft darauf reinfallen. Fangen wir mit dem Nähkästchen direkt an. Das habe ich nicht verkauft bekommen, weil die Verlage gesagt haben, spannendes Thema, aber es wird sich nicht verkaufen. Mhm. Ist ein Debattenbuch von einem Journalist für Journalisten. So, und dann habe ich gedacht, okay, dann jetzt erst recht, da muss ein neues Thema her. Und dann stieß ich während des Stöberns im Internet, es gibt ein ganz zauberhaftes Blog, Barking Up the Wrong Tree. Mhm. Und da postet ein Amerikaner eigentlich immer nur Abstracts von irgendwelchen psychologischen Studien, die so erscheinen. Und da hatte er einen Beitrag, der hieß, also auf Deutsch übersetzt, 4 Wahrheiten, die dich zu einem besseren Menschen machen. Also so bittere Wahrheiten aus dem Leben. Und dann dachte ich, Mensch, eigentlich interessant, vielleicht lässt sich das ja auf die Jobwelt irgendwie übertragen. Und so begann die Recherche und da sagt dann so ein Verlag relativ schnell,
Das machen wir. Ja, sehr cool. Also du hast praktisch nicht aufgegeben. Dazu kommen wir gleich. Wir reden ja heute über Erfolg. Ich muss dazu sagen, wir hatten schon eine Folge zum Thema Erfolg, aber diese Folge wird etwas anders, weil ich mir nämlich überlegt habe, dass wir das wirklich so anhand deines Buches etwas aufziehen und uns die einzelnen Jobwahrheiten an der Stelle mal angucken.
Sehr gerne.
Wir fangen am besten mal mit dem, was ich gerade gesagt habe, nämlich mit dem Aufgeben an. Aufgeben ist manchmal besser als weitermachen. Mhm. Das sagst du, ist so, weil?
Also, wir kennen uns ja schon seit ein paar Jahren und ich habe vor ein paar Tagen noch einen Text von dir entdeckt und musste sehr schmunzeln, weil ich mir dachte, herrlich, da können wir uns streiten, müssen wir uns nicht, wir können uns auseinandersetzen. Also, ich glaube, dass dieses Mantra von wegen, du musst immer weitermachen, du darfst niemals aufgeben, ich glaube, dass das oft in die Irre führt. Und das glaube nicht nur ich, sondern tatsächlich gibt es Studien, die ich ja auch in meinem Buch zusammenfasse, die sagen, aufgeben kann auch eine Stärke sein. Dann nämlich, wenn du ein Ziel verfolgst, was du einfach niemals erreichen wirst. Und ich mache das jetzt nicht an dir als Person fest, aber natürlich gibt es in der deutschen, sagen wir mal, in der deutschen Gründerszene. Also zum Beispiel so ein Frank Thelen. Mhm. Ja? Der rennt ja, unabhängig davon, wie man zu dem steht, der rennt ja auf jeder Bühne rum und sagt, du musst Gras fressen und du musst mit dem Kopf durch die Wand und du musst Gas und so weiter und immer weitermachen. Das mag sein, dass das eine Bedingung ist, aber wenn du halt eine blöde Geschäftsidee hast, die sich nicht verkauft, die es schon mal gibt, wenn du nicht zum Gründer taugst und so weiter, dann wird halt weitermachen auch nicht helfen. Also ich schreibe ein Buch nur weil du mit dem Kopf durch die Wand willst, gibt der Beton nicht nach. Und ich möchte nicht dir sozusagen, also nichts gegen Durchhaltevermögen und Ausdauer. Aber ab und zu mal zu gucken, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg oder verrenne ich mich gerade, weil die Tijen und der Frank sagen, du nimmst es mir nicht böse, du weißt, wie ich meine, weil mir alle sagen, du darfst aber nicht aufgeben, aufgeben ist eine Schande. Nein, wenn du ein Ziel gerade verfolgst, was du einfach niemals erreichen wirst, weil dir die Fähigkeiten fehlen, dann ist es besser aufzugeben.
Das ist ja im Grunde, hast du das ja selbst auch nochmal bewiesen mit dem Buch. Du hattest ja die Idee für dieses Fake News Buch und hast
da wurde dir dann irgendwie vorsichtig, aber sehr bestimmt gesagt, nee, das wird wahrscheinlich nicht so erfolgreich sein, es wird nicht klappen.
Genau, und ich denke, so je mehr man sich in diese vermeintlichen Weisheiten zum Thema, also zu diesen ganzen Aspekten, je mehr man sich da reinsteigert, desto mehr verliert man so den Blick fürs große Ganze aus den Augen. Vielleicht auch so ein Stück weit Gelassenheit zu sagen, okay, war vielleicht einfach eine blöde Idee, kommt schon wieder was Neues.
Das kann ich tatsächlich bestätigen, auch wenn ich immer noch ein großer Fan davon bin, erstmal alle Hebel in Bewegung zu setzen und es zu versuchen. Also ich habe beispielsweise nach dem Studium, hatte ich mir in den Kopf gesetzt, dass ich ganz gut in BWL bin, obwohl ich nur einen Mathe-Abi-Punkt hatte. Habe dann gedacht, ich kann auf jeden Fall BWL studieren und habe gedacht, was könnte ich denn noch eins draufsetzen? Habe VWL studiert und relativ schnell festgestellt, nach 3 Semestern, das ist nichts und habe tatsächlich aufgegeben.
Ja? Aber das ist also, doch ein Wunder, finde ich in mehrerer Hinsicht ein wunderbares Beispiel. Genau zum Thema Studienabbruch, da hatte ich irgendwie auch neulich einen Artikel bei Spiegel Online oder so, dass sich total viele schämen, wenn sie ein Studium abbrechen. Ja. Nein, wenn das nichts ist, dann lass es sein. Dann kommt schon wieder irgendwie was Neues.
Und absolut.
So, und auch, was du gesagt hast mit Mathe, du warst eigentlich irgendwie schlecht in Mathe, hast es ja bei den Kopf gesetzt, es zu machen. Das ist ja auch so ein weiterer Punkt, so dieses Thema, ich habe diese Leidenschaft und dann gehe ich da jetzt voll rein. Nur weil du was gerne machst, heißt nicht, dass du es gut kannst.
Das sagst du ja auch, ne? Das ist ja auch eine von den 77 Jobwahrheiten, dass du sagst, naja, dieses sei irgendwie passionate about irgendwas. Das kannst du auch nicht mehr hören, hast du in irgendeinem Interview gesagt.
Oh, du hast dich aber wirklich sehr gut vorbereitet.
Ja. Ja, du hast mich vorher noch gefragt, du hast dir nichts aufgeschrieben. Da kommt der Journalist durch.
Das stimmt. Nein, also ich sage nicht, hast deinen Job und mach das nicht gerne, was du tust. Um Gottes Willen. Ich sage nur, oder nein, anders, die Studien, die Experten sagen, nur weil du es gerne machst, heißt nicht, dass du es gut kannst. Nur weil du morgens gerne unter der Dusche singst, werd nicht unbedingt Opernsänger. Also Stichwort singen. Wir haben alle wahrscheinlich früher DSDS geguckt. Da kam es, also Deutschland sucht den Superstar, da kam es ganz oft vor, dass da Leute hingegangen sind, die überhaupt nicht singen konnten. Und jetzt mal von allem Spott abgesehen, dann hat Dieter Bohlen ernsthaft ganz oft gesagt, sag mal, hast du mal jemandem vorgesungen? Und dann haben die meisten entweder gesagt, ja, meiner Mutter oder niemandem. So, und das steht ja für genau diesen Punkt. Du musst halt es jemandem zeigen. Du musst gucken, kann ich das wirklich? Und wenn du, dann wirst du hoffentlich schnell Feedback bekommen, hör mal, du kannst nicht singen, lass es bitte sein. Oder mach's weiter unter der Dusche, aber bild dir nicht ein, dass es deine Karriere sein sollte. Und deswegen den Leuten immer wieder einzureden, du musst deine Leidenschaft unbedingt finden und dann wird alles gut. Kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren, weil es ganz viele Nachteile hat und weil es wichtiger ist, dass du was kannst, was deinen Fähigkeiten und deinen Talenten entspricht und nicht, weil ich glaube, dann findest du darüber dein Glück, weil du Erfolge erlebst, weil du Kunden findest und so weiter und nicht, weil du es nur gerne tust.
Ja, absolut. Und ich glaube auch gerade zum Beispiel beim Thema Personal Branding, mit dem ich mich ja auch sehr intensiv beschäftige, schaue ich auch immer und sage den Leuten auch immer, okay, das eine sind deine Talente und das andere sind deine Leidenschaften. Und du musst nicht immer unbedingt deine Leidenschaften zu deinen Personenmarkenthemen machen, sage ich mal, oder Botschaften. Ja, also dass ich jetzt eine Leidenschaft für meine Hunde habe, ich glaube, das hat der oder die eine oder andere mitbekommen mittlerweile, aber deswegen veröffentliche ich nicht jeden Artikel im Handelsblatt über das Thema Dogs. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Differenz, die du hier aufmachst, ja, mal aufzuzeigen. Erfolg macht einsam.
Ja.
Ich meine, ehrlich gesagt, das ist etwas, was ich tatsächlich bestätigen kann. Nicht, dass ich jetzt einsam wäre, aber...
Ist auf die Spitze getrieben natürlich und zugespitzt die These. Aber natürlich, also einerseits gibt es tatsächlich Studien, die zeigen, und das finde ich total spannend, im Hinblick auf die heutige Arbeitswelt, es wird ja so viel Wert auf, wir verstehen uns gut und wir kollaborieren und alles partnerschaftlich, Netzwerken und wir haben uns alle irgendwie lieb. Ich übertreibe jetzt total, aber du weißt, was ich meine. Dass es in so einem Arbeitsumfeld, wo so viel Wert auf Zusammenhalt gelegt wird, dass in so einem Umfeld die Highflyer, die Überflieger, die diese sprichwörtliche Extrameile gehen, dass die verstoßen quasi auf eine Art gegen dieses Gebot der, wir haben uns ja aber alle lieb und bitte rage keiner raus. Und deswegen so dieses Erfolg macht einsam. Ich glaube, dass man automatisch, wenn du in einer Organisation überdurchschnittliche Leistungen bringst, machst du dich einfach automatisch unbeliebt bei ganz vielen, die halt einfach nur ihren Job machen wollen. Die gibt es ja auch heute, das muss man ja zur Kenntnis nehmen. Und auch da sage ich nicht, sei nicht erfolgreich. Ich sage nur, mach dich darauf gefasst, eigentlich ja irgendwie eine banale Erkenntnis, aber mach dich darauf gefasst, dass vor allen Dingen in der heutigen Arbeitswelt Erfolg oft zu einer gewissen Isolation führt.
Hast du das denn in deiner Arbeit als Journalist auch gemerkt, wenn du Interviews mit Highflyern geführt hast, mit Menschen, die wirklich sehr weit oben in Unternehmen sind, CEOs, Vorständen, dass du so festgestellt hast, eigentlich so zwischen den Zeilen, das ist ein ganz einsamer Mensch. Also es klingt jetzt sehr traurig, aber
es hat ja alles seinen Preis. Und das ist ja auch irgendwie, finde ich, so einem oder soll eine meiner Kernbotschaften sein. Ich gönne jedem alles und jeder soll es so machen, wie er will. Aber man muss einkalkulieren, dass dann gewisse Sachen passieren werden. Und zu glauben, dass man gleichzeitig, und ehrlicherweise kenne ich das auch aus meinem eigenen Werdegang, zu glauben, dass du irgendwie gut sein willst und herausragen willst und dass dich dann alle immer noch weiter mögen von den Kollegen, wird nicht passieren. Wir haben vorhin im Gespräch, wir erzählen es einfach, wir kennen uns ja auch von vielen Veranstaltungen, die ich ja auch moderiert habe, für die früher bei der Wirtschaftswoche, jetzt halt bei Ada. Und natürlich gab es bei der Wirtschaftswoche Leute, die halt dachten, ich bin Narziss und muss mich produzieren und will irgendwie mich bei den Chefs einschleimen, weil ich jetzt gewisse Veranstaltungen moderiere. Das passiert. Ich glaube automatisch, ohne dass du jetzt bewusst was dafür tust. Ich glaube, es lässt sich kaum vermeiden.
Wie kann man sich denn, vielleicht wenn wir bei dem Punkt bleiben, davor schützen oder sagen wir mal, wie kann man damit umgehen, wenn man das merkt?
Ich glaube, du musst halt trennen und das sage ich ja auch, es gibt keine wahren Freundschaften im Büro.
Genau, das wäre jetzt das Nächste. Ach, wir verstehen uns einfach so mental.
Nicht, dass es jetzt hier zu harmonisch wird, aber wir hatten ja schon einen, ja, wir sind ja, ja schon genau. bei Disziplin, Disziplin fast aneinander gerasselt. Ja. Also, sich das bewusst zu machen, kann schon mal dabei helfen. Und ich will nicht, also vielleicht so ein Stück weit Nüchternheit ins Büroleben bringen oder also zu wissen, das ist halt meine Arbeit und es gibt aber auch noch ein Leben danach. Und besonders in der heutigen Arbeitswelt verschieben sich ja die Grenzen zwischen Work und Life ziemlich oft, was viele Vorteile hat, weil man flexibler ist und du nimmst die Arbeit mit nach Hause und kannst es dann da machen, aber du nimmst halt die Arbeit mit nach Hause. Und ich glaube, in so einer Gemengelage fällt es dir vielleicht umso schwerer zu akzeptieren, dass deine Kollegen sind und nicht unbedingt deine Freunde.
Hast du denn Freundschaften im Büro?
Ich habe gute Bekanntschaften. Wenn das jetzt die Kollegen und Kollegen, es sind ja vor allen Dingen Kolleginnen, hören sie, nein, ich glaube, dann sind die nicht enttäuscht. Also, ich habe darüber hinaus Freunde, denen erzähle ich aber logischerweise andere Sachen als Kollegen. Ja. Und das ist so ein Punkt. Also nicht, dass ich jetzt ganz fürchterliche Geheimnisse hätte, die meine Kollegen nicht wissen dürfen oder Kolleginnen oder meine Vorgesetzte. Aber eine gewisse Grenze gibt's ja weiterhin. Und das ist auch gut so. Und ich habe das festgestellt, das schreibe ich ja in dem Buch, es hat mal eine sehr enge Kollegin, die hat gekündigt. Alles gut, aber die hat einen besseren Job sozusagen gefunden. Und in dem Gespräch stellte sich raus, dass sie einem anderen Kollegen das schon erzählt hatte, mit dem ich auch sehr eng bin. Und auf der einen Seite, alles gut, er hat es für sich behalten, sie hat ihm ein Geheimnis erzählt, ich hätte es ja auch so gewollt. Aber in dem Moment habe ich gemerkt, okay, auch also beide dieser Freundschaften oder Bekanntschaften haben halt Grenzen.
Klar.
So, ja, und auch das kann man jetzt sagen, ja, ist doch normal. Ja, aber in solchen Situationen merkst du dann halt, okay, so ganz richtig befreundet ist man halt nicht. Und ich glaube, es ist auch oft eher gut so, weil du weißt nie, der eine wird vielleicht mal befördert und wird der Chef vom anderen. Jedes Arbeitsleben, da kommt man zur Enttäuschung. Und ich glaube, wenn du ein Stück von diesen Emotionen rausnimmst, schützt man sich vor Enttäuschung.
Ich finde, das kann man ja auch gut auch allgemein aufs Netzwerk übertragen, ne? Also sage ich auch immer, du musst ja die Leute, die du in deinem Netzwerk hast, solltest du nicht heiraten, ja? Es geht einfach darum, dass man irgendwie gemeinsam vielleicht für ein Ziel hinarbeitet oder sagt, hey, du machst das Projekt, ich mach das, lass uns doch mal das gemeinsam machen, macht mehr Sinn, wie wenn ich es alleine mache. Ich merke aber durchaus, und ich war schon immer jemand, die auch im Angestelltenverhältnis schon darauf geachtet hat, dass so das Private privat bleibt. Also ich glaube, in meinem allerersten Job habe ich, was heißt hier ein Fehler, aber war ich halt sehr offen, ne? Sehr viel geteilt, mein Wochenende war so, Beziehungsprobleme hier, da, dies und jenes. Und wenn du dann natürlich kündigst, dann bleibt das alles da. Und die Frage ist auch, willst du immer, dass das Raum hat, zum Beispiel auf dem Flurfunk? Ja. Da sagst du ja auch was ganz Interessantes, richtig?
Ja, ist ja Teil des Titels, warum an jedem Gerücht was dran ist. Ich finde es tatsächlich, fand es total spannend, diese Studien zu lesen. Also Gerüchte nicht im Sinne von Klatsch und Tratsch, also der Typ hat zugenommen oder irgendjemand hat was mit irgendwem, genau. So, sondern also Gerüchte im Sinne von, da deutet sich eine Werksschließung an, irgendeine Fusion, der Geschäftsführer soll gehen, solche Art von Gerüchten. Da gibt es Studien darüber, die sich angeguckt haben, stimmen diese Gerüchte eigentlich, also die im Nachhinein geguckt haben. Und tatsächlich, faszinierend oft, stimmten die Gerüchte, haben sich als richtig erwiesen. Warum? Weil die Leute bei solchen ernstzunehmenden Sachen Interesse haben, nicht als Lügner dazustehen.
Ja, ja, spannend, klar.
So, ne, du erzählst es weiter und wenn halt nachher rauskommt, die T-Shirt hat Quatsch erzählt, dann glaube ich halt das nächste Mal die T-Shirt vielleicht nicht mehr. So. Es ist ein ernstes Anliegen. Du wirst nicht beim Lügen ertappt werden. Und die Leute haben ein Interesse, die Wahrheit zu erzählen. Und dazu kommt natürlich irgendwie auch so dieses Phänomen, das kennt ja auch jeder, du, ich erzähl dir was, aber sag's keinem weiter. So, und dann geht der Nächste hin, erzählt dir was und sagst keinem
stille
weiter.
Stille Post.
Aber genau, stille Post und sie, wo sich ja jedes Mal was abwandelt, aber tatsächlich die Studien zeigen, bei ernstzunehmenden Gerüchten, die was, die unmittelbare Auswirkungen auf den Job, auf die Arbeitsgestaltung, auf das Büroleben haben, oft stimmen diese Gerüchte.
Bedeutet das im Umkehrschluss, dass man sich dem nicht ganz entziehen sollte, sondern Teil des Ganzen auch sein sollte? Also irgendwie da rumstehen an der Küche, mal draußen mit Rauchen gehen sollte oder so?
Ja, also natürlich raten wir vom Rauchen beide ab.
Natürlich.
Aber auch das ist so ein Aspekt, ich habe überhaupt nichts gegen Homeoffice und virtuelles Arbeiten einzuwenden. Das hat total viele Vorteile, du kannst es dir besser einteilen und so weiter. Aber ich glaube, ein Stück weit muss Anwesenheit im Büro sein.
Mhm.
Weil so dieser informelle Plausch mal so zwischendurch, nicht, dass du dann die fürchterlichen Insider-News erfährst, aber du bekommst gewisse Schwingungen mit. Du bekommst, was glaube ich für Führungskräfte total wichtig ist, ne? Dass so mal der Plausch im Aufzug oder mal in der Kantine oder in der Kaffeeküche. Und dafür musst du halt ab und zu dann doch da sein. Und ich glaube, dass sich heutzutage in Zeiten von diesem virtuellen Arbeiten fühlen sich ganz oft Leute vielleicht auch so ein bisschen abgekapselt vom Informationsfluss im Headquarter sozusagen. Eine Karriere komplett ohne Anwesenheit im Büro kann, glaube ich, nicht funktionieren. Zumindest nicht bei dem jeweiligen Arbeitgeber. Weil vielleicht kann man irgendwie auf sich aufmerksam machen auf andere Art und Weise. Aber ich glaube, wenn du in deinem Laden befördert werden willst, dann musst du ab und zu da sein.
Bevor es gleich weitergeht mit unserem Gespräch, möchte ich euch ein paar Insights zum neuen Porsche Taycan vorstellen. Wie auch im Business ist es immer wichtig, Konzepte neu zu überdenken und seine Grenzen auszuloten, ohne sich und seine Identität dabei zu verlieren. Genau das hat Porsche mit dem neuen Taycan getan. Der erste vollelektrische Sportwagen hat die Seele eines Porsche. Was das heißt? Das unwiderstehliche Herzklopfen, die Gänsehaut hinterm Steuer, das alles bleibt unverändert, auch wenn der Antrieb ein neuer ist. Gleichzeitig steht der Taycan für Pioniergeist, Andersdenken und Zukunftsorientierung. Jetzt geht's aber weiter mit unserem Gespräch und weiteren Umdenkern.
Du schreibst ja auch, Erfolg braucht eben Sichtbarkeit und da bin ich ja auch ein großer Fan davon. Und wie du sagst, also wenn du nicht vor Ort bist, dann bekommst du ja auch so diese Schwingungen häufig nicht mit, ne? Also klar, wer schreibt, der bleibt. Die Leute schreiben irgendwelche Mails und das ist gut, aber das, also ich glaube, niemand ist so gut darin, zwischen den Zeilen zu lesen. Und man muss, wenn man die Person nochmal live in Farbe sieht, dann bekommt man vielleicht so ein Gefühl dafür, wenn sie sagt, das ist ganz toll und das Gesicht zeigt eigentlich, das ist überhaupt nicht toll, dann weiß man tatsächlich auch, was Sache ist an der Stelle.
Ja, ich denke auch diese Zwischentöne, die, und auch ich bin großer Freund elektronischer und digitaler Kommunikation, es erleichtert vieles, aber viele Konflikte würden nicht entstehen, wenn wir uns von Angesicht zu Angesicht unterhalten würden. Weil genau das, was du gerade sagst, diese Zwischentöne, diese Nuancen, was habe ich für eine Mimik und Gestik dazu, das bekomme ich ja alles gar nicht mit. Klassiker ist auch irgendwie, habe ich auch schon oft selber überlegt, du gibst jemandem Feedback, einem Angestellten oder einem Kollegen, gibst Feedback per Mail und du meinst es null böse.
Ja.
Wirklich
machst
null.
Kein Smiley.
Machst aber kein Smiley und es
ich
kommt
weiß.
Sofort, der andere ist unter am Boden zerstört und du bist dann irgendwie unhöflich und ruppig und so weiter und so weiter, was du einfach null so meinst. Mhm. Und ein Stück weit lässt sich das nicht vermeiden und deswegen, nochmal, ich plädiere ja nicht für Technologiefeindlichkeit, aber man darf nicht ignorieren, dass das Gespräch von Angesicht zu Angesicht viele Vorteile hat.
Was hältst du denn von Smileys in Mails? Oder in Nachrichten?
Es kommt sehr drauf an, wer, sagen wir mal so, ich habe schon Vorgesetzte erlebt, die in ihrem Leben kein Emoji und Smiley verwenden würden. Und ich glaube, dann sollte man es auch sein lassen. Aber ich kenne jetzt auch Menschen, jetzt drücke ich es vorsichtig aus, aber ich glaube, sie steht da drüber. Also meine jetzige Vorgesetzte benutzt auch schon mal ab und zu ein Smiley. Dann kannst du es, glaube ich, auch machen. Und man darf es natürlich nicht übertreiben.
Wenn es zur
so
Person
weiter.
Auch passt, oder?
Es muss zur Person passen, es muss zur Situation passen. Und natürlich kann man gewisse Sachen, das ist unbestritten und auch ja in kommunikationswissenschaftlichen Studien erwiesen, kannst du gewisse Sachen einordnen und abfedern durch ein Smiley. Und es wird dann einfach klarer, wie du es meinst.
Aber so. Es führt tatsächlich, wenn du es weglässt, zu enormen Irritationen. Also ich hatte das auch letztens, habe ich eine Mail geschrieben, war extrem wieder viel unterwegs und habe einfach nur mit meinem Handy die schnell abgeschickt und da war halt auch kein Smiley, nichts dabei und dann kam sofort zurück, bist du schlecht drauf? Ja? Und so, nein, ich bin super drauf, aber ich habe gerade keine Zeit und ja.
Alleine so eine Kleinigkeit wie vielen Dank, Punkt oder vielen Dank, Ausrufezeichen.
Macht
einen Riesenunterschied.
Das wird dann das nächste Buch. Idioten werden eher Chef. Ach, das ist doch schön, oder?
Also.
Wie viele Nachrichten hast du dazu bekommen?
Naja, noch nicht so viele, übrigens.
Kommt jetzt nach dem Podcast.
Wahrscheinlich. Da darf man sich übrigens auch keine Illusion machen. Man denkt dann so, man bekommt dann total viel Feedback. Ja. Aber das ist, also, nach deinem Podcast.
Ja, genau. Nein.
Aber also, Spaß beiseite. Warum heißt das Kapitel so? Der Vertriebler wird befördert, weil er irgendwie viele Kundenkontakte gemacht hat. Kennt man in sehr vielen Organisationen. Mhm. Wird dann zu so einem Mittelmanager. Dann muss der auf einmal Leute führen. Der wurde aber für was befördert, was er da aber gar nicht braucht. Und also diese Systematik, Menschen für was zu befördern, was sie dann auf der Führungsposition gar nicht brauchen, das ist ein großes Problem in vielen deutschen Unternehmen. Mhm. Also worauf ich mich da beziehe, ist tatsächlich so, jemand macht viele Vertriebskontakte, ja. Calls und so weiter und empfiehlt sich halt für die Beförderung. Nein, deutsche Unternehmen glauben immer noch, dass Erfolg darin liegt, eine Führungsposition zu haben. Ich glaube, wir müssen viel stärker herausarbeiten, dass eine Fachkraft auch eine erfolgreiche Karriere haben kann. Mhm. Du musst nicht immer Chef sein, um hinterher sagen zu können, das war eine erfolgreiche Karriere. Manche Leute taugen einfach nicht zum Chef.
Mhm. Ja, absolut, absolut.
Und also ein Riesenproblem, sehr verkürzt, dass die Idioten Chef werden, aber also, dass Leute auf Chefpositionen sitzen, die vielleicht irgendwas gut können, aber nicht unbedingt Menschen führen
können.
Managen können, nicht Menschen motivieren, abholen, mitnehmen, Wertschätzung zeigen und so weiter und so weiter. Was viel schwieriger abzuprüfen ist vorher und umständlicher. Und ich glaube, das ist ein Grund dafür, warum das nicht passiert. Und ist in vielen deutschen Unternehmen ein Riesenproblem. Da sitzen einfach die falschen Leute auf den Chefpositionen.
Ja, absolut. Und ich glaube, also jetzt, wenn ich mal resümiere, die Gespräche mit vielen Startup-Gründerinnen und Gründern, die bestätigen das eigentlich. Also diejenigen, die sagen, okay, ich habe irgendwie eine super Idee, aber selbst schon wissen, dass sie nicht unbedingt das Talent haben, andere Menschen mitzureißen, also wirklich auch eine gute Führungspersönlichkeit zu sein, holen sich ja meistens noch eine zweite Person hinzu und die dann wirklich operativ dabei ist. Also ehrlich gesagt, ich bin auch so ein Beispiel, ja. Ich würde nicht sagen, ich bin eine schlechte Führungspersönlichkeit, das nicht. Aber meine Stärke liegt mit Sicherheit nicht im Operativen. Und deswegen habe ich mir auch jemanden dazu geholt, nämlich meinen Mann. So, und wir machen das zusammen. Und das ist, glaube ich, fürs Team aber auch super. Wir hatten eine Zeit lang, ich habe mich immer eingebunden und ich kam immer dann, wenn alles schief lief. So entstand der Eindruck, die Jen kommt, gibt negatives Feedback, wir sind alle demotiviert. Weil ich natürlich nicht operativ so stark eingebunden war, dass ich alles gesehen habe. Dann haben wir die Entscheidung getroffen, operativ, so gut es geht, raus. Und wirklich meine Talente rausgehen, Leute überzeugen, Kooperation sozusagen in Anführungszeichen eintüten. Daher ist das ja genau das Beispiel, oder?
Das ist doch das perfekte Beispiel. Also A, Respekt dafür, dass du das mit deinem Mann zusammen machst. nein, wirklich, ja. Das könnte nicht jeder oder nicht jedes Paar.
Überhaupt nicht.
Zweitens braucht es die Gelassenheit, um zu sagen, oder die Lockerheit, um zu sagen, okay, das ist nicht meins, ich muss das abgeben. Da würden viele sagen, nein, ich muss das jetzt aber machen. Also wirklich Respekt davor. Und drittens, ja, zeigt ja genau, dass, also Stichwort Gründer als Manager.
Mhm.
Nur weil du irgendwie ein tolles Unternehmen aufgebaut hast, also du sagst gerade selber, viele holen sich dann jemand Erfahrenes dazu. Mhm. Und die Gründer, die sozusagen gestartet sind und dann hinterher auch noch erfolgreich den Konzern geführt haben, das ist tatsächlich eher die Ausnahme.
Also ja, absolut.
So ein Mark Zuckerberg hat sich irgendwie Sheryl Sandberg geholt. Und also, dass jemand so wie Jeff Bezos, das ist, glaube ich, eine der ganz wenigen Ausnahmen, ist dann vielleicht auch einfach eine Ausnahme.
Mhm.
Und das ist ja auch so eine meiner Kernthesen. Nur weil das bei Bezos funktioniert, heißt nicht, dass es bei den Berliner Gründer auch so funktionieren muss.
Mhm.
Und es sind halt erfolgreiche Ausnahmen, aber vielleicht sind es auch einfach Ausnahmen.
Mhm, absolut. So, jetzt bin ich in meinem Job und höre gerade zu und vielleicht mache ich mir gerade Gedanken, dass ich raus aus meiner Komfortzone gehe und dann meinen Job kündige. Da sind jetzt zwei Stichworte drin, wo du, glaube ich, gleich aufhorchst. Das eine ist die Komfortzone und das andere ist die Kündigung. Fangen wir mal mit dem letzten an. Mhm. Kündigungen aus Frust rächen sich, sagst du.
Ja, also es gibt eine total spannende Studie aus Amerika, wo geguckt wurde, wer hat bei der Bewerbung Vorteile? Jemand, der sich aus einem festen Anstellungsverhältnis bewirbt oder jemand, der aus der Arbeitslosigkeit kommt? Entweder selbst gewählt oder unfreiwillig. So. Und da zeigt sich ganz eindeutig, es werden eher Leute aus festen Positionen eingestellt. Die Vermutung ist, dass es erregt weniger Misstrauen. Also im Sinne von, der Arbeitgeber fragt sich, warum ist der eigentlich jetzt genau arbeitslos? Könnten, ne? Also
klar,
könnte viele
ist ja
Ursachen
menschlich,
haben.
Ja. Menschlich.
Dass vielleicht dein Netzwerk leidet, wenn du dann mal in der Arbeitslosigkeit oder in der arbeitssuchenden Phase, sagen wir mal so, bist. Und dass quasi dein Wert sinkt als Arbeitnehmer in dieser Phase. Ne? Weil die Leute denken, da hat er jetzt vielleicht irgendwie verliert den Kontakt zu den Kunden oder. Also raten die Wissenschaftler eher dazu, aus einer festen Anstellung sich was Neues zu suchen. Ich sage nicht, dass man auf keinen Fall aus Frust kündigen sollte. Ich sage nur, wenn ihr das so macht, seid euch dessen bewusst, dass ihr ein gewisses Risiko eingeht und dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen guten, ebenbürtigen neuen Job bekommt, höher ist, wenn ihr es aus einer festen Anstellung tut. Ich weiß selber, das ist total schwierig. Man muss dann am Feierabend suchen. Oder nein, ich weiß es natürlich nicht selber aus eigener Erfahrung. Vorsicht, da entsteht direkt. Nein, also machen wir uns nichts vor. Das ist natürlich leichter. Du hast mehr Zeit und hast vielleicht dann auch irgendwann, viele Leute sagen, ich brauche den Druck. So, alles fein. Soll jeder so machen, wie er meint. Nur Stand der Wissenschaft ist eher Vorsicht, weil so kündigen einfach mal so und da wird sich schon wieder was Neues finden. Vielleicht findet sich was Neues, aber das ist dann vielleicht was Schlechteres, womit man dann auch nicht glücklicher ist.
Bei mir war das so. Ich habe damals aus Frust tatsächlich gekündigt und ich habe was Besseres gefunden. Also deswegen mache ich das, was ich heute mache, weil sich das alles dann nach und nach ergeben hat. Aber ich glaube, mein großer Vorteil war, dass ich war damals bei einem Verband und habe da die Kommunikation geleitet. Und mein Vorteil war, dass ich während der Zeit irgendwie mir schon ein Netzwerk aufgebaut hatte und die Leute, die mich beobachtet haben, gesagt haben, wenn du dich eines Tages selbstständig machen solltest, hier, wir sind da. Und ich habe das dann auch erprobt. In dem Moment, wo ich gekündigt habe, die Mail geschrieben habe, habe ich auch eine Mail an die Menschen geschrieben, die gesagt haben, wir sind da. Und es hat funktioniert. Das waren dann so zwei Kunden. Das war damals eine PR-Beratung und die waren da. Also insofern, das ist aber vielleicht auch was Besonderes jetzt bei mir, weil ich natürlich ein Stück weit schon vorgebaut hatte. Ja. Also,
ja,
es geht auch.
Es geht immer alles auch, aber auf der sichereren Seite oder wahrscheinlicher ist es, wenn man es ein bisschen anders macht. Aber trotzdem, du hast ja irgendwie in gewisser Weise das Eisen geschmiedet, als es noch heiß war und nicht irgendwie gesagt, ich bin jetzt erstmal zwei Monate weg, die Welt wird schon auf mich warten, sondern hast es ja quasi im selben
vorbereitet.
Moment. Aber ich finde übrigens, dass dein Beispiel ja trotzdem auch zeigt, also wer hätte irgendwie vor 10 Jahren gedacht oder vor 15, dass du mal ein Netzwerk für Global Digital Women
niemals.
So.
Wer hätte auch gedacht, dass es ein Job ist, ne? Also ich sage immer, den Job, den ich mache, den gab es ja zuvor nicht in der Form. Das war halt ein Hobby, ein Stammtisch damals und dass daraus jetzt irgendwie so eine Organisation geworden ist, das muss ich mir selber auch nochmal vor Augen führen, jedes Mal.
Und zeigt ja auch in gewisser Weise, es ist eben in weiten Teilen nicht so richtig planbar.
Absolut. Stichwort Komfortzone. Du sagst, es lebe die Komfortzone. Ich freue mich total. Das heißt, ich muss morgen früh nicht joggen gehen, ja?
Ja, es wird, glaube ich, dein Leben nicht enden, wenn du es nicht tust. Und du wirst wahrscheinlich auch nicht auseinandergehen, wenn du es jetzt eine Woche nicht tust. Also, Komfortzone. Tatsächlich ist es ganz interessant, wo dieser Begriff eigentlich herkommt. Der kommt aus Amerika und es wurde geguckt, ohne Witz, welche Temperatur muss in den Büros herrschen, damit die Leute in ihrer Komfortzone, also damit die sich wohlfühlen. Mhm. Und also heutzutage banale Erkenntnis, aber du darfst ja nicht zu kalt und nicht zu warm machen. So. Also, aber da war halt die Essenz, du musst eigentlich war es mal ganz anders, du musst in der Komfortzone sein, um irgendwie glücklich arbeiten zu können. So, ich bin mir dessen bewusst, dass man sich steigern muss und dass man nicht immer dasselbe machen darf und so. Aber zu glauben, dass du in einem Zustand permanenten Unwohlseins dich weiterentwickelst, ist, glaube ich, auch nicht so. A, es ist Typsache. Es gibt Menschen, die brauchen diese Herausforderung. Die brauchen dieses, heute renne ich 5 Kilometer, morgen 6. Mhm. Es gibt aber auch genauso gut Leute, die sind halt glücklich, wenn sie jeden Tag nur 5 rennen. Auch da, den Leuten einzureden, ihr müsst unbedingt euch unwohl fühlen. Ich glaube, stellenweise und phasenweise ist das vielleicht okay. Aber, also sagen wir mal so, jemand, der irgendwie Schmerz empfindet beim Buchschreiben oder irgendwie in der Heck vollkommen außerhalb seiner Komfortzone irgendwas machen soll, der wird auch kein tolles Werk hervorbringen. Ja? Also auch da ein Stück weit ist es sicher okay, wenn man die ab und zu verlässt. Und vielleicht wächst man auch nur dann. Aber als Dogma auszugeben, ihr müsst euch immer alle permanent wieder unwohl fühlen. Ich glaube, das geht auch an der Lebensrealität ganz vieler Menschen vorbei.
Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich meine, wir beide sind ja auch viel mit großen Unternehmen in Berührung. Und da ist ja momentan so die Richtung, das große Mantra, ja, Digitalisierung, Innovation. Und ihr müsst auf jeden Fall raus aus eurer Komfortzone, weil das, was wir bisher gemacht haben, war alles irgendwie doof. Wir merken jetzt, es geht nicht mehr in die Richtung, deswegen machen wir es jetzt anders.
Aber tickt der Mensch so, ich glaube, sobald du den Leuten sagst, ihr müsst, dann wird es schon schwierig. Mhm. Also das Ziel mag richtig sein und dass sich Unternehmen verändern müssen und auch die Menschen, aber man muss halt zur Kenntnis nehmen, dass die meisten Menschen Veränderungen ganz schön blöd finden.
Mhm, absolut.
Und dass du denen die sehr schmackhaft machen musst und dass du nicht denen sagen kannst, du musst jetzt aber und dann erwartest, dass derjenige das dann gerne macht. Da musst du halt andere Wege finden.
Wir sind ja schon fast am Ende, leider, weil ich könnte jetzt hier wirklich die kompletten 77 durchgehen mit dir. Aber das machen wir dann wann anders. Machen wir einfach nochmal eine Folge. So. Lob macht faul, sagst du. Wann Komplimente nach hinten losgehen?
Ich finde das...
Oder sagen die Wissenschaftler so?
Ja, ich finde diese Feedback-Kultur, also man hat heute den Eindruck, man muss immer jeden für auch Banalitäten und Selbstverständlichkeiten loben.
Und feiern.
Feiern. Und man darf gar nicht mehr kritisieren, weil derjenige dann irgendwie einen Nervenzusammenbruch bekommt. Und nochmal, meine Haltung ist ja nicht, mach die Leute nieder. Ne? Und jeder, der einen Fehler macht, wird sofort bestraft. Das ist nicht meine Botschaft. Mhm. Aber ab und zu hilft es mir, glaube ich, selber. Und jeder, der draußen wird das wahrscheinlich nachvollziehen können, wenn er auch mal Kritik erhält und sich nicht immer nur gebauchpinselt fühlt. Und man muss zur Kenntnis nehmen, das kann ja übrigens, ist ja auch ein Zeichen von Wertschätzung, dass jemand mit dir auseinandersetzt, wenn er die konstruktive Kritik
absolut.
So, an der du dann, Stichwort Komfortzone, wachsen kannst.
Ja.
Aber immer nur gehätschelt und getätschelt zu werden. Und es kommt halt auch darauf an, wie du es den Leuten irgendwie vermittelst. Von Carol Dweck gibt es diese Mindset, dieses Growth-Mindset, also dass die Leute irgendwie glauben, dass sie irgendwie was erreichen können und dass nicht gewisse Fähigkeiten fixt, also sozusagen in denen angeboren sind und sich nicht verändern lassen. Und Kritik kann ja auch dazu führen, dass du gewisse Schritte dann wieder ausprobierst und dich steigerst und Fortschritte machst. Und immer nur Lob zu erhalten, macht, glaube ich, faul und bequem.
Wie gesagt, wir sind fast am Ende, auch wenn ich wirklich gerade extrem traurig darüber bin. Aber jetzt nochmal so eine Kurzzusammenfassung vielleicht. Hier steht ja auch hinten drauf auf deinem Buch Work Hard durchgestrichen Smart. Was wären denn so vielleicht drei Tipps, die du den Menschen, die da draußen zuhören, mitgeben kannst, wenn es um Karriere, beruflichen Weg und auch Erfolg geht?
Erfolg ist was total Individuelles. Deswegen muss jeder seinen persönlichen, im Grunde genommen, wir haben ja nur dieses eine Leben. Und jeder muss irgendwie für sich herausfinden oder sollte herausfinden, was bedeutet für ihn Erfolg? Ich gehe morgens auf dem Weg zur Bahn, ich fahre mal von Köln nach Düsseldorf, an einer großen Baustelle vorbei. Und ich glaube nicht, dass da viele Leute arbeiten, die es als Inbegriff ihrer persönlichen Erfüllung sehen, dieser Arbeit nachzugehen, die ich komplett respektiere, die es vielleicht als Erfolg sehen, die gehen vielleicht ein bisschen früher nach Hause und haben dann ihre Ruhe. So, Erfolg ist was total Individuelles. Zweitens, nur weil irgendwelche erfolgreichen Gründer, Startup-Millionäre, Unternehmer, Manager oder irgendwelche Keynote-Karriere-Gurus dir sagen, mach das so, dann wirst du Erfolg haben. Ein bisschen wie so bei so Geldanlage-Gurus.
Oh Gott.
Sei vorsichtig bei Leuten, die dir irgendwas einfach so aufdrücken wollen. Es ist so ein bisschen diese Best-Practice-Denke. Nur weil es beim einen Unternehmen funktioniert hat, muss es ja nicht beim anderen Unternehmen funktionieren. Und drittens, und das hängt mit dem zweiten zusammen, es ist halt immer auch Glück und Zufall dabei. Mhm. Es lässt sich nicht bis ins letzte Ende planen. Und ein Stück weit Gelassenheit kann dabei helfen, auch mit Rückschlägen umzugehen und die Seite umzublättern und sagen, ach komm, morgen ist ein neuer Tag. Und ab und zu muss man halt auch loslassen und sich nicht versteifen und am Ende, und Stichwort prominente oder erfolgreiche Menschen, bei so richtig erfolgreichen Manager oder Managerinnen, die haben, finde ich, oft so ein Stück weit Gelassenheit, wo man danach nach Hause denkt,
stimmt.
Mensch, ist einfach ein cooler Typ oder eine coole Type.
Ja, so, absolut.
Und man kann jetzt sagen, die haben diese Gelassenheit jetzt, wo sie erfolgreich sind, aber ich glaube, so eine gewisse Lockerheit kann nie schaden. Mhm. Und das hast du, glaube ich, nur dann, wenn du weißt, ein bisschen Glück und Zufall gehört dazu.
Stichwort Glück. Ich hatte das große Glück, dich jetzt hier zu interviewen zu deinem neuen Buch, Warum Perfektion sinnlos und an jedem Gerücht, was dran ist. Lieber Daniel, ich fand es wirklich ein richtig gutes Gespräch. Vielen Dank und ich will dich sehr gerne noch überall sehen, im Fernsehen, überall. Bitte, geh zu allen Talkshows. Ich werde einschalten und werde meiner Familie, meiner türkischen auch Bescheid geben. Dann sind die Einschaltquoten ganz weit oben.
Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung und für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke.
Mit dem neuen Taycan beweist Porsche, dass sich Technologie ständig weiterentwickelt, die Seele aber bleibt. In diesem Sinne, vielen Dank an Porsche für die Unterstützung in der heutigen Folge.